einen Zusammenhang haben und erst einmal uns hineindenken können in die Redeweise und in die Argumentation des Paulus. Und dann eine zweite, wo ich auf einzelne besondere Begriffe, Lehren und Gedanken mehr Wert legen werde und wir sie ausführlicher uns vor Augen führen wollen, um dann auch zu sehen, welche Auswirkungen haben die auf unser Leben, auf unsere Stellung zu Gott, auf unsere Stellung in der Gemeinde. Bei dem zweiten Durchgang werden wir wahrscheinlich stehen bleiben, weil dann irgendwann uns die Zeit eingeholt haben wird und wir einfach abschließen müssen. Aber zumindest haben wir dann den Überblick und können das einordnen, diese Einzelteile, in den Gesamtzusammenhang. Es ist immer gut, wenn wir einen Text fortwährend auslegen und auch fortwährend behandeln, immer einmal wieder zurückzuschauen, damit wir uns vergegenwärtigen, an welcher Stelle der Argumentation wir jetzt sind. Ihr erinnert euch vielleicht noch letzten Sonntag. Wir haben uns Gedanken gemacht über Kapitel 1, die ersten Verse. Es ging darum, dass wir den Heilsplan Gottes erklärt bekommen haben. Paulus fängt hier also an, der Gemeinde in Ephesus nicht erst einmal zu schreiben für aktuelle Anliegen. Also wo habt ihr gerade Probleme in der Gemeinde? Sondern er versucht ihn erst einmal wieder den Heilsplan Gottes vor Augen zu stellen. Das waren ja auch schon routinierte Christen. Wir erinnern uns, 3 Jahre war Paulus schon dort gewesen und hat unterrichtet. Also das heißt, die waren von einem, der es wissen muss, unterrichtet worden. Also nicht nur von irgendjemand, die wissen das alle schon. Und trotzdem erwähnt er es hier nochmal. Wir merken also auch da, das ist eine pädagogische Überlegung, sicherlich auch eine, die durch die Offenbarung Gottes geleitet ist, aber auch eine pädagogische. Er kommt ja später noch auf Verhaltensmaßregeln, wie wir uns als Christen verhalten sollen. Aber was steckt dahinter? Paulus geht davon aus, alle Schwierigkeiten, die wir haben, werden in erster Linie dadurch gelöst und müssen in erster Linie und darunter behandelt werden und gesehen werden, dass uns erst einmal Gott groß wird, sein Plan, dass uns Jesus groß wird, was er getan hat. Manches Mal ist es so, wenn wir das uns genau vor Augen kommen lassen, dann werden viele kleine menschliche Probleme, mit denen wir alltäglich zu kämpfen haben, verschwinden und werden klein dagegen. Und ich denke, das ist die Absicht. Erst einmal stellt ihr ihnen sozusagen das Panorama der Weltgeschichte Gottes vor Augen. Zeigt ihnen den großen Plan Gottes, an welcher Stelle sie dort stehen. Und dann kommt er im zweiten Teil des Briefes eben auf praktische Auswirkungen, die das hat, in dem Leben der Epheser und natürlich auch in unserem Leben. Also das ist der Hintergrund. Vielleicht erinnern wir uns auch in diesem Zusammenhang daran, als Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg der Verklärung ist, auf dem Tabor dort ist. Und dann erscheinen ja dort die Propheten und er sieht sie in den Wolken runterkommen und dann fallen sie runter, dann fallen also die Jünger nieder zu Boden, die wissen nicht, was ihnen geschieht. Jesus unterhält sich mit ihnen und plötzlich sind die wieder weg und die Jünger schauen auf. Und was steht da? Also finde ich ein sehr schöner Vers. Was steht da dann? Wisst ihr das? Und sie sahen niemanden als Jesus allein. Und das ist doch fantastisch, nicht? Also vorher die Jünger, die kommen da eben auch mit ihren Schwierigkeiten. Die bombardieren Jesus mit Fragen. Er nimmt sie mal in eine Klausur, könnten wir sagen. Nimmt sie dort mit auf den Berg Tabor. Da begegnen ihnen wunderbare Sachen. Und sie machen sich schon Gedanken. Und Petrus fängt schon an zu planen. Sollen wir jetzt Häuser bauen und hier uns gleich niederlassen? Ein erstes Kloster wäre das gewesen, nicht? Jesus zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Und die anderen Leute werden ausgeschlossen, denn wir sind ja so glücklich. Und dann ist es dabei, worauf lenkt Jesus ihre Blicke auf sich selbst. Und sie sehen Jesus und nichts aus Jesus allein. Und genauso kann es uns manchmal gehen, wenn wir Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben haben. Und dann, manchmal hilft es, nicht so endlos über die Probleme nachzugrübeln. Noch einmal in demselben Kreis sich weiter zu drehen und dazu denken und uns zu bemitleiden gegenseitig oder uns selbst zu bemitleiden und immer wieder uns nur hypnotisieren zu lassen davon. Sondern manchmal hilft es, das alles aber mal wegzulassen, fallen zu lassen, gar nicht daran zu denken, sondern erst mal den Blick zu konzentrieren auf Gott, auf Jesus. Und plötzlich merken wir, dass wenn wir das anschauen, und das ist ja der Absicht von Paulus hier auch, wenn wir diese großen Taten Gottes ansehen, wenn wir sehen, in welcher Stelle wir dabei sind in diesem Plan Gottes, dann plötzlich verflüchtigen sich die Probleme. Die sind gar nicht mehr so groß. Die sind nicht mehr so erdrückend für das, wo wir sie angesehen haben, sondern sie bekommen ihren wahren Stellenwert, nämlich den Stellenwert, den sie in den Augen Gottes haben und nicht den, den sie bei uns haben. Probleme, die uns manchmal bewegen und bedrücken, ja, dann müsst ihr nur mal zurückerinnern, vielleicht ein Jahr später. Problem ist vorbei und dann denkt ihr vielleicht manchmal, also wie kleinlich war das, wie unwichtig war das gewesen. Oder ist es euch schon mal vorgekommen als Ehepaar, ihr habt euch gestritten, und dann habt ihr vielleicht 2 Monate später nicht mal mehr gewusst, warum ihr euch gestritten habt an diesem Tag. Das gibt es manchmal, nicht? Weil die Sache plötzlich im Nachhinein gar nicht mehr so wild erscheint. Ja, da kann der Anlass sein, irgendwie der eine ist ein bisschen gestresst und dann hat eben na, diese typischen Sachen, meinetwegen die Zahnpasta offen liegen lassen oder der Mann hat seine Socken liegen lassen und die Frau muss das wegräumen oder das Bett ist nicht gemacht, der Mann regt sich darüber auf oder die Frau regt sich darüber auf, dass der Mann nicht die richtigen Sachen eingekauft hat, die er einkaufen sollte oder dass er nicht rechtzeitig am Abend von der Arbeit gekommen ist, obwohl sie damit gerechnet hat oder irgendwie so etwas. Und dann ist das der Anlass und dann zack, 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 kommen die anderen Sachen, die man früher mal erlebt hat und du hast doch Schuld und immer überhaupt und das alles immer wieder dasselbe. Und dann plötzlich ist man mitten im Streit drin und legt man sich abends mit vielleicht dann eben noch Bauchschmerzen, hoffentlich wenigstens nicht ganz gut hin am Abend, hat schlechtes Gewissen und ein paar Wochen später weiß man nicht mehr mal genau, wie das gelaufen ist, weil man eben nur so fixiert war auf diese kleinen Sachen. Nicht? Wir merken unser, dann man nennt das eben so ein, also in der bei den Autos, so ein Tunnelblick, nicht? Also rechts und links sieht man nicht mehr, nur noch geradeaus, Tunnelblick. Und den will Jesus hier, den will Paulus hier aufbrechen. Also, er zeigt ihnen, erste Kapitel dabei, Vorhersehung Gottes. Er zeigt ihnen den Weg der Heiligung hier auf der Erde, wo Gott uns einsetzt und gebraucht. Und er zeigt ihnen den Weg in die Zukunft hinein. Wir werden einmal Erben Jesu sein, Erben Gottes sein. Wir werden einmal mit ihm in der Herrlichkeit sein. Dann dankt er dafür, was Gott schon alles im Leben der Epheser getan hat. Kapitel 15 bis 23. Dann beginnt er noch einmal von einem anderen Ende aufzuzeigen, wie Gott jetzt nicht nur den großen Heilsplan, sondern in ihrem persönlichen Leben gewirkt hat, aber nicht nur bei den äußerlichen Sachen, sondern gerade beim innerlichen. Wir erinnern uns, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Es ging darum, den Weg vom Tod zum Leben. Es wird dann genau beschrieben, was ist das Leben im Tod? Dann haben wir ja solche Verse eben dabei gelesen, die Vergehungen und die Sünden und die Fürsten der Macht der Luft, die uns da beeinflussen. Wir sind Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns. Wir laufen dem Willen unseres Fleisches nach, in den Gedanken. Wir haben die Begierden unseres Fleisches und so weiter. Das ist alles beschrieben. Das ist eben das, was in der Entfernung von Gott steht. Das ist die eine Seite. Die eine Seite Entfernung von Gott. Das ist das Leben in der Welt, vom Zeitgeist beeinflusst und so weiter. Und dann wird dann in derselben Zeit, da wird danach geschrieben, was ist denn nun entgegengesetzt? Das Leben, eben das eigentliche Leben, das aus dem Tod herausgerissen sei. Und das beschreibt er eben hierbei auch mit dem Reichtum seiner Gnade, mit der Güte und er weist auf die kommenden Zeitalter hin und nimmt uns mit hinein, dass es auch die Himmelswelten um uns herum gibt, vor denen wir leben. Also hier wird noch einmal gezeigt, Gottes Plan ist, den Menschen, der eigentlich innerlich tot ist, dann wird beschrieben, was zu diesem Todsein alles dazugehört, den hinüberzubringen, immer mehr und immer stärker prägen zu lassen in das Reich des Lebens. Und zwar des alternativen Lebens, könnten wir hier sagen. Und alternativ bedeutet natürlich nicht, in Ökolatschen herumzulaufen und nur noch Körner zu essen, sondern alternativ meint hier eben alternativ zu dem Zeitgeist, in dem wir leben, alternativ zu dem normalen Menschsein. Und das ist ja normal. Normal ist seinen Lüsten und Gefühlen und Empfindungen und so etwas nachzugehen, das ist normal. Aber Gott will uns sozusagen zu unnormalen Menschen machen. Ja, ich sage das extra provokativ, nicht? Weil normalerweise sagen wir, normal ist gut und unnormal ist schlecht. Aber hier ist es gerade so, wir sollen unnormal werden. Nämlich, weil normal ist ja die Norm, so wie alle sind. Das sollen wir eben gerade nicht werden, sondern wir sollen unnormal werden hier. Und dann, Verse 11 bis zum Ende des zweiten Kapitels, führt er vor Augen, dass eben die Christen, die aus sich zusammensetzen in der Gemeinde in Ephesus aus den Judenchristen und aus den Heidenchristen und die beide zusammengehören. Wir lesen das ab Vers 15, ganz wichtig, da erwähnt er nämlich, diese beiden sind ein neuer Mensch geworden, Vers 15. Dann Vers 16, ein Leib sind sie geworden. Dann lesen wir Vers 17, sie haben einen Geist und so weiter. Alle gebaut auf eben die eine Grundlage, Jesus Christus. Warum erwähnt er das? Weil die Christen eben damals Streit miteinander gehabt haben. Die haben Auseinandersetzungen gehabt. Stellt euch mal vor, was wir gerade gehört haben. Da sind nun Tschechen und Zigeuner in einer Gemeinde. Ja, die legen ihre Vorurteile doch nicht alle von vornherein ab. Da sind die Zigeuner, die denken, also diese hier, die uns immer unterdrücken wollen. Diejenigen, die Mauer da in unserer Stadt gebaut haben. Diejenigen, die mir kein Arbeits passieren haben. Das sind die Tschechen hier. Und die reden von der Liebe Gottes. Das sind die anderen, die sagen, ja, also hier, wir sind immer, wie diese hier, die haben unsere Sachen gestohlen hier, nicht? Und überhaupt, also müssen wir aufpassen, dass die nicht unser Abendmahlskelch noch mitgehen lassen und immer, also nie alleine lassen hier die Leute, nicht? Und dann gegenseitiges Misstrauen. Und das bleibt auch, das bleibt selbst da, wo wir Christen geworden sind. Wenn wir das nicht überwinden lassen von der Liebe Jesu hier, und deshalb erwähnt er das so eindringlich, weil er will nicht, dass es Spaltungen in der Gemeinde gibt, dass der eine höher von sich selbst denkt und der andere den anderen dann eben beiseite lässt. Und in der Gefahr stehen wir ja genauso, auch bei unseren Gemeinden, auch in unserem Leben. In den USA ist es so, obwohl dort schon seit Jahrhunderten eben die schwarzen Amerikaner leben. Die meisten Gemeinden in den USA, da sind entweder nur schwarze Christen oder nur weiße Christen. Die allerwenigsten Gemeinden, da finden sich Schwarze und Weiße zusammen. Es gibt dann Gemeinden, wo nur Indianer, also nur Indianergemeinden, nur wo Christen chinesischer Abstammung oder wir haben es ja gesehen, wie erinnert ihr euch, als hier in Tschechien, da hatten wir doch Bilder gesehen, da kamen dann Amerikaner und die sahen eben alle asiatisch aus, das waren alles in der Gemeinde, Livan dort, Christen koreanischer Abstammung. Da merken wir auch bei uns Christen, kann es schnell dahin kommen, wir separieren uns. Wir wollen gerne mit den Leuten zusammen sein, die so sind wie wir. So sind die meisten evangelikalen Gemeinden typische Mittelklasse-Gemeinden. Man findet kaum einfache Arbeiter dabei, die ja ein bisschen vielleicht primitiver und einfacher sind, sondern man gewöhnt sich so an seinesgleichen, ist auf derselben Stufe, jeder hat sein kleines Häuschen, wir haben alle denselben Standard und da fühlen wir uns wohl. Aber das will Jesus hier gerade aufbrechen. Es gibt keinen Unterschied, auch wenn wir, das müssen wir sagen, es sind die typischen Gemeinden, wo es Spannung gibt, das sind ja Ausländer regelrecht, nicht? Die Juden sind dort jetzt in die ehemalige Türkei gekommen, dann sind da Römer, die sind noch in der Gemeinde, dann sind da Griechen in der Gemeinde, dann aus diesem Land der Türkei, dann sind da Leute aus Ägypten. Wir lesen ja, dann sind die Gastarbeiter hier, eben Priscilla und Aquila, die aus Rom kommen und dort leben und mit an der Gemeinde bauen. Dann ist der Apollos, der eben irgendwo aus dem Osten des Römischen Reiches gekommen ist. Dann ist Paulus als Jude, da sehen wir, alle möglichen Nationalitäten mischen sich miteinander. Und die müssen miteinander zurechtkommen und das ist nur möglich, wenn sie einsehen, dass Gott sie zusammengeführt hat. Und genau das ist natürlich eine Botschaft, die Paulus uns auch weitergibt dabei. Und das ist der Hintergrund, wo wir jetzt einsteigen. Wir sind jetzt bei unserem ersten Durchgang und wollen die Verse nur lesen und ein paar Gedanken dazu erörtern, damit wir verstehen, wie die Gesamtargumentation ist, mit der Paulus vorangeht. Denn er beginnt ja in Vers 1, Kapitel 3, deswegen bin ich Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch, die Nation. Und jetzt ist das ja wieder so ein langer Satz, also wir zergliedern den mal ein bisschen. Aber jetzt ist ja deswegen. Damit knüpft er an, weil ihr eins geworden seid oder weil Gott euch zu eins gemacht hat, weil ihr nicht die Heiden seid und nicht die Juden seid, die gegenseitig aufeinander neidisch sind oder sich fertig machen, sondern weil ihr eins geworden seid. Deshalb, und jetzt begründet er, wie das weitergeht, deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu. Hier haben wir erst einmal den Hintergrund Gefangener. Ihr erinnert euch daran, das haben wir ja schon bei der Einleitung gelesen, Paulus meint das hier nicht nur im übertragenen Sinne, sondern er ist wirklich gefangen. An anderen Orten sagt er ja gebunden mit Ketten. Also er ist wirklich gefangen. Am Ende, Vers 13, sagt er auch, ihr müsst keine Angst haben, wie es mir ergeht, weil sie eben bedrückt sind, dass ihr Vorbild, ihr großer Prediger in Gefangenschaft ist und möglicherweise hingerichtet wird. Er ist also wirklich gefangen. Interessanterweise sagt er aber nicht, ich, der Gefangene der Römer, wäre ja, würden wir wahrscheinlich sagen, nicht? Da kommt irgendwie meinetwegen die Stasi, nimmt uns gefangen, dann sagen wir, ich bin der Gefangene der Stasi. Sagt er hier aber gar nicht. Nun, was meint er damit? Er meint eben, es ist eigentlich gar nicht wichtig, von wem ich gefangen genommen worden bin, sondern ich weiß, dass das auch entsprechend dem Willen Gottes geschieht. Und deshalb bin ich entsprechend dem Willen Christi hier Gefangener. Oder wir können doch anders ausdrücken, ich bin um Jesu Christi Willen hier gefangen. Und das ist der entscheidende Faktor. Deshalb ist es gar nicht wichtig, wer mich gefangen genommen hat, sondern um Jesu Christi Willen. Deshalb hier Gefangener Christi Jesu. Und dann für euch. Also, er ist jetzt nicht gefangen, weil er irgendein Verbrechen begangen hat. Erinnert euch, Römer beispielsweise, Römer Kapitel 13, wie sollen wir uns dem Staat gegenüber verhalten? Da steht, der Staat hat sein Schwert mit Recht, um die Bösen zu bestrafen. Und wenn wir das tun, dann sind wir nicht gefangen um Jesu Christi willen. Wenn wir irgendein Verbrechen getan haben, dann mögen wir zwar Christen sein, aber es ist gerechtfertigt. Hier geht es darum, er ist gefangen für euch. Was bedeutet für euch? Er hat den Auftrag Jesu angenommen, wir lesen das später noch, nämlich den Auftrag, zu den Heiden zu gehen und ihnen das Evangelium zu predigen. Und aufgrund dessen, weil er sich für sie eingesetzt hat, deshalb ist er gefangen genommen worden. Also deshalb Gefangener für euch, also der Gefangene Jesu Christi, um Jesu Christi willen, aber für euch, also für die Epheser, die hier sind. Für euch die Nationen, also jetzt eben die natürlich zum Glauben gekommenen, also diejenigen, die er gepredigt hat, diejenigen, deren Auftrag er weitergegangen sind. Wir lesen weiter, Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Hier könnte man Verwaltung ebenfalls übersetzen mit Haushalt oder Plan. Verwaltung erinnert uns ja hier sehr an Bürokratie, nicht? Dann denken wir, oh nein, also im Himmel gibt es auch noch, vielleicht Finanzamt, Verwaltungsamt, was weiß ich. Und ihr habt ja schon gehört, sagt er ja. Ihr habt ja schon gehört, Minister so und so, nicht? Der hat sich dafür eingesetzt. Das ist natürlich nicht gemeint. Es ist auch nicht der Fünfjahresplan gemeint, den man früher im Kommunismus gehabt hat, wie es weitergehen soll, sondern hier könnten wir sagen, ist der 1000-Jahr-Plan mit gemeint oder der 2000- oder der 10.000-Jahr-Plan Gottes. Hier ist nämlich mit gemeint die Verwaltung Gottes, wir könnten sagen den Plan, den Heilsplan Gottes. Jesus bzw. Gott hat Paulus diesen Heilsplan geoffenbart. Und das hat ihn dazu bewegt, dann eben hinzugehen. Also, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört. Die Gnade, merken wir, Gnade haben wir auch im ersten Kapitel gelesen. Gnade bedeutet, ohne Werke errettet zu sein. Nur allein, weil es dem Willen Gottes entspricht. Und diese Gnade Gottes, das ist sozusagen der Inhalt dieses Planes Gottes, also der Verwaltung der Gnade Gottes. Das ist jetzt also das, was dem Hintergrund dabei steht. Und wir merken, die Verwaltung der Gnade Gottes, früher die Gnade nur für die Juden, jetzt auch für die Heiden. Das ist ihm gegeben worden. Wir werden das nachher noch bei einem Vers lesen. Nämlich, wir lesen das beispielsweise im Galaterbrief, wo er das auch nochmal anspricht. Wir lesen das aber auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus das anvertraut wird. Nämlich zuerst einmal vor Damaskus, als er von Jesus berufen wird. Später auch in der Gemeinde in Antiochien, von der er ausgeschickt wird. Also, das Vers 2. Die mir gegeben worden ist, die mir gegeben ist im Hinblick auf euch. Hier sehen wir schon das Besondere. Diese Gnade haben natürlich auch die anderen Jünger gehabt. Aber was ist das Besondere bei Paulus? Paulus ist, wie wir das sagen, auch der Heidenmissionar. Die meisten anderen Jünger haben sich um die Juden gekümmert, haben dort gepredigt. Er ist in erster Linie von den Aposteln, die Jesus selbst berufen hat, derjenige, der zu den Heiden hingeht. Also er hat diese Offenbarung bekommen im Hinblick auf euch, also auf die Gemeinde, die dort entsteht, wo zum großen Teil Heidenchristen sind. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Also erwähnt zurück, seht, erinnert euch daran, ich habe euch doch oben geschrieben, wie das gelaufen ist. Also der Heilsplan Gottes, eben mit Erwählung von Anbeginn der Welt an, mit der Heiligung, mit dem ewigen Sein bei Gott in der Zukunft. Das ist das Geheimnis Gottes. Also Geheimnisse sind nicht irgendwelche hier gemeint, sondern Geheimnis Gottes ist gerade, dass jetzt in dieser Zeit, wie wir eben auch lesen im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, eben von einer Jungfrau geboren, unter das Gesetz getan und so weiter und so weiter. Und das ist eben der Heilsplan Gottes. Und das ist das, was hier als Geheimnis beschrieben ist. Paulus erwähnt das in den folgenden Versen noch einmal. Deshalb will ich an dieser Stelle nicht zu viel dazu sagen. Wenn wir hier nur von der Offenbarung lesen, des Geheimnisses, dann schlagen wir einmal auf zusammen Galater 1, Vers 12. Galaterbrief ist ja gerade vorher, dem Epheserbrief, Galater 1, Vers 12. Da sagt nämlich Paulus nochmal was ganz Ähnliches. Galater 1, Vers 12. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch gelernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Also er meint Offenbarung jetzt nicht wie, ich habe tief nachgedacht und dann ist mir das plötzlich aufgeleuchtet, sondern er meint tatsächlich, Gott hat zu ihm gesprochen. Und wir wissen das ja in einzelnen Versen in der Apostelgeschichte, wo das auch geschehen ist. Also er hat das tatsächlich durch übernatürliche Offenbarung bekommen von Gott. Nicht sich selbst ausgedacht, wie uns heutige einige Theologen beispielsweise auch weismachen wollen, die sagen, dass die Gemeinde eigentlich erst durch Paulus entstanden ist und Jesus ein ganz normaler jüdischer Rabbiner gewesen war. Und die versuchen, die beiden auseinanderzureißen. Das stimmt natürlich nicht. Und das betont Paulus hier auch ganz deutlich. Also ihm ist das gegeben worden. Und wir lesen hier auch, das Geheimnis ihm gegeben worden, wie ich es kurz geschildert habe, das ist von Gott. Er ist also hier im Auftrag Gottes. Das ist auch der Hintergrund dabei. Wenn er sagt, das ist mir gegeben worden als Offenbarung, bedeutet es auch, alles, was er jetzt zu sagen hat, ist im Auftrag Gottes zu sagen. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis Gottes, in das Geheimnis Christi merken. Das klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen überheblich, nicht? Also lest das nur mal gut durch und ihr merkt schon, dass das auch alles stimmt. Aber da ist ein Hinweis auf ein Geheimnis des Wortes Gottes. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist oder ob ihr andere Menschen kennt, denen es so gegangen ist. Manche Leute, die fangen einfach an, in der Bibel zu lesen und dann kommen sie irgendwann zur Erkenntnis und merken, das ist ganz anders als irgendwelche anderen heiligen Bücher in anderen Religionen. Das ist ganz anders als Werke von irgendwelchen Philosophen oder so. Und das ist das, was er hiermit meint. Er will damit sagen, also ihr könnt mich jetzt für einen aufgeblasenen Kerl handeln oder so. Es kommt auch gar nicht auf mich drauf an. Aber lest das, was Gott mir gesagt hat und ihr werdet erkennen, dass es wahr ist. Also sozusagen, wer sich auf die Suche macht nach Jesus Christus, wer bereit ist, sich dafür zu öffnen, der wird es erkennen. Und das können wir heute auch noch jedem sagen. Jedem, der bereit ist, eben anzufangen, im Wort Gottes zu lesen und sich ehrlich für das zu öffnen, der wird es auch verstehen und der wird merken, dass nicht von Menschen das geschrieben ist, sondern dass Gott dahinter steht. Das ist das, was er uns damit sagen will. Also wir sagen, ich brauche jetzt nicht mehr lange zu argumentieren, lest das durch und ihr werdet merken, dass das, was ich geschrieben ist, genau das ist, was Gott geoffenbart hat, was von Gott kommt. Dann lesen wir weiter. Jetzt macht das ja als Einschub, nicht? Also jetzt hier, wie ich geschrieben habe und beim Lesen könnt ihr das erkennen. Dann kommt der Gedanke weiter in Vers 5. Dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Aha, jetzt müssen wir aufpassen. Was will er uns jetzt damit sagen? Er sagt, früher ist dieser Heilsplan Gottes in vollkommener Weise nicht bekannt gewesen. Ja, wo? Im Alten Testament. Im Alten Testament, da lesen wir Israel, Israel, Israel. Die Heiden, die stehen irgendwo am Rande. Manchmal haben wir den Eindruck, die sind nur dafür da, Israel zu bestrafen, wenn es einmal schlecht gehandelt hat, oder dafür da, eben später einmal die Hölle zu bevölkern, nicht? Vielleicht. Also die Heiden spielen kaum eine Rolle im Alten Testament. Wenn ein Heide zu Gott kommen will, was muss er tun? Er muss Jude werden. Proselyt nannte man das dann mit einem Fremdwort. Er musste sich taufen lassen und beschneiden lassen als Mann oder als Frau eben dazukommen. Und dann war er Jude. Die Möglichkeit gab es. Und das war der Weg, um einen Zugang zum Volk Gottes, zu dem damals bis dahin geoffenbarten Heilsplan Gottes zu bekommen. Hier sehen wir also anderen Geschlechtern, Söhnen der Menschen, nicht zu erkennen. Und jetzt den heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart. Hier merken wir wieder, er nimmt wieder für sich in Anspruch. Das, was ich schreibe, ist nicht nur menschliche Weisheit, sondern durch den Heiligen Geist haben wir diese Einsicht bekommen. Wir merken, der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie etwas über uns Schwebendes, was möglicherweise da ist, möglicherweise nicht da ist. Der ist hier ganz konkret. Denn dieser Heilige Geist führt die Apostel. Wir lesen das auch an der Apostelgeschichte, dass Paulus häufig in seiner Lebensplanung immer ganz sensibel ist. Was zeigt mir gerade der Heilige Geist? Wir merken, der Heilige Geist ist bei Paulus nicht losgelöst von der Offenbarung Jesu. Galaterbrief, erinnert euch daran, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und etwas anderes predigt, als Jesus gesagt hat, als Paulus ihn gesagt hat, der ist verflucht, sagt er zweimal. In den ersten beiden Kapiteln des Galaterbriefes. Also nicht irgendetwas. Aber wie lesen wir beispielsweise in der Apostelgeschichte? Er zog dort weiter, das war in den Norden der heutigen Türkei, und dann lesen wir, und der Geist wehrte ihm, weiterzugehen. Ja, wir lesen leider nicht ganz genau, wie das ist. Vielleicht würde es uns sonst verführen, irgendwie so ein 10-Punkte-Programm aufzuschreiben, nicht? Also 10 Punkte, um den Willen Gottes zu erfahren, muss ich nur einfüllen, Tabelle unten zusammenzählen und dann weiß ich, das muss ich tun. Das schließen wir dann nicht, weil eben der Geist Gottes sich auch nicht irgendwie in eine Tabelle einordnen lässt. Aber wir merken, der Geist Gottes ist für ihn ganz konkret. Und der Geist Gottes ist es, der ihm das offenbart hat an dieser Stelle. Was hat er ihnen offenbart? Die Nationen sollen nämlich Miterben, Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung, die Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gnade Gottes und so weiter. Wir müssen mal wieder abbrechen. Er hat jetzt eben einen sehr langen Gedanken. Wir merken, da sprudelt alles aus ihm hervor nur. Also, was soll die Nation tun, zu denen wir ja gehören? Nation bedeuten Heiden, eben nicht Juden. Sie sind nämlich Miterben geworden. Also, erstmal steckt da natürlich drin, wir können uns freuen, wir sind Erben Jesu Christi, also Gottes. Wir sind Miterben. Erben heißt natürlich nicht, dass Gott irgendwann mal stirbt und dann sind wir an der Stelle Gottes. Es gibt ein paar Sekten, die sich das so ähnlich vorstellen. Also zum Beispiel die Mormonen. Die gehen davon aus, wir werden alle einmal Götter werden. Wir entwickeln uns weiter, irgendwann sind wir einmal Götter, sind auch ewig miteinander verheiratet. Also und ihr Frauen sowieso, ihr könnt nur errettet werden, wenn ihr dann einen Mann habt. Also das geht bei den Mormonen nur so. Und die Männer werden Götter und die Frauen eben gebären bis in alle Unendlichkeit Kinder, damit ihr auf einem eigenen Planeten den wieder bevölkern könnt. Also ich meine, solche verrückten Ideen, nicht? Aber solche ähnlichen Sachen gibt es. Und das ist hier natürlich nicht der Hintergrund. Wenn da steht Erben Gottes, dann bedeutet das nicht irdisch, der muss erst tot sein. Wir haben ja auch hier auf der Erde schon die Möglichkeit, seinen Sohn vorher zu vererben, wenn wir wollen. Einen Teil des Erbes, wie wir beim verlorenen Sohn sehen, schon auszuzahlen. So ähnlich ist es gemeint. Wir werden Mitteilhaber, könnten wir sagen, der Herrlichkeit Gottes sein. Wir werden einmal, wenn wir bei Jesus Christus, bei Gott sind, in der ewigen Herrlichkeit mitteilhaben. Er lässt uns, wir können nicht nur als Zuschauer zuschauen, wie prächtig Gott ist, sondern es gehört uns mit, wenn wir da sind. Das ist damit gemeint. Also nicht Gott stirbt, sondern Miterben bedeutet, oder Erben bedeutet jetzt, wir haben Mitanteil an der Herrlichkeit Gottes, an seiner Macht und Kraft und Schönheit und Gloriosität und so weiter. Und was heißt Miterben? Miterben bedeutet hier mit den Juden. Denn die Verheißung und Erwählung Gottes ist nicht aufgehoben. Die gilt immer noch. Wir sind mit den Juden Erben. Deshalb hier Miterben dabei. Und jetzt heißt auch Miteinverleibte. Man könnte es anders übersetzen. Diejenigen, die mit ein Leib werden. Ja, wer wird denn mit ein Leib? der eine Leib, das ist das, was Gott gemacht hat. Er hat sein Volk erwählt und jetzt werden wir mit ein Leib. Wir gehören mit dazu zusammen. Also deshalb Judenchristen und Heidenchristen gehören zusammen, sind eins, wie er ja auch schon ab Vers 15 im zweiten Kapitel betont hat. Und dann lesen wir weiter, dass wir auch Mitteilhaber sind. Da könnten wir mal zum Aufschlagen Römer 11, Vers 17. Da sagt Paulus nämlich noch etwas dazu. Römer 1, Vers 17. Habe ich mir jetzt was Falsches aufgeschrieben? Nein, Entschuldigung, das ist natürlich falsch. Ich meine, Römer 1, Vers 17 ist auch ein wichtiger Vers, aber ich meine Römer 11, da habe ich wohl eine 1 vergessen. Römer 11, Vers 17, ganz genau. Da lesen wir eben, dann werden die Juden beschrieben und das Verhältnis zwischen Juden und Christen. Und dann lesen wir in Vers 17, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind, und du, der du ein wilder Ölbaum warst, also die Heiden, Christen, unter sie eingefropft worden bist, der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist. Also Teilhabe bedeutet hier, wenn wir gelesen haben, eben hier Mitteilhaber, bedeutet genau das. Gott hat das Volk gesegnet, Gott hat ihm vieles versprochen für die Zukunft, materiell gesegnet, geistlich gesegnet und wir sind Mitteilhaber. Genau wie das hier im Römerbrief eben beschrieben wird, hier steht der Fettigkeit und Fett ist im Alten Testament immer ein Zeichen für materiellen Reichtum, für inneres Wohlergehen. Heute würden wir ja sagen Leitprodukte, nicht? Also möglichst nicht zu viel Fett, sondern Fett ist ja da schlecht, aber im Alten Testament ist ein Zeichen für fettes Essen, bedeutet eben besonders gutes, wertvolles Essen. Und hier die Fettigkeit des Ölbaums bedeutet Reichtum, die Segnung Gottes. Und in die sind wir eingefropft, also wir sind eins geworden, wie bei dem Baum. Im Baum kennt ihr ja, wenn da so ein edler Veredelung stattfindet, dann nimmt man die Wurzel von diesem wilden Trieb und macht einen edlen Veredelung rein und die sind dann ein Baum. Das ist ein Baum, den kann man nicht mehr trennen, kann man nicht auseinanderhacken. Kann man schon, aber dann sind sie tot. Also die gehören zusammen. Und hier auch mit einverleibt bedeutet hier eben, wir gehören dabei, Mitteilhaber der Verheißung, eben wir sind eins geworden dabei. Dessen Diener ich geworden bin, lesen wir dann weiter. Diener des Evangeliums, sagt er hier. Das ist ja in vielerlei Hinsicht interessant. Erstmal sagt er nicht, ich bin jetzt der große Meister und ich erzähle euch mal, wo es lang geht, sondern er bezeichnet sich als Diener und das war in der damaligen Zeit nicht so einfach wie heute. Heute sprechen wir von Dienstleistungsgesellschaft und fühlen wir uns nicht unbedingt dabei in den Hintergrund gedrängt, wenn wir da tätig sind. Diener ist etwas vollkommen anderes. Diener bedeutet so viel wie leibeigen sein, wie rechtlos sein, wie vollkommen ausgeliefert sein. Diener hier, doulos, meint eigentlich den Sklaven. Also niemand, der ein freier Bürger Roms ist, würde sich freiwillig so bezeichnen. Paulus selbst ordnet sich hier vollkommen unter, weil er sagt, ich gehe sozusagen ganz auf. Das, was ich bin, ist das Evangelium. Ich diene ganz der Sache. Das, was ihr in mir seht, ist nicht mehr Paulus, sondern das ist Jesus Christus durch das Evangelium. Deshalb Diener des Evangeliums. Manche sagen das ja heute wie, ich bin Diener einer großen Sache geworden, ich bin Diener des Staates. Im ursprünglichen Sinne meinte das ja, alles, was ich tue, ist nur noch für das Wohl des Staates. Heute sind die Staatsdiener, denken mehr an ihr eigenes Wohl, müssen sagen, sind ihre eigenen Diener, nicht? Aber nicht die Diener des Staates, viele, nicht alle. Ich will ja vor allem keinen hier zu nahe treten, der irgendwie im Staatsauftrag handelt. Also sonst werdet ihr mir Herr böse und haut mir gar nicht mehr zu. Aber hier heißt Diener eben noch viel mehr. Natürlich total Sklave sein, total untergeordnet sein. Das, was ich bin, ist in erster Linie die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, nämlich Diener des Evangeliums. Also durch das Evangelium, dessen Diener ich bin. Und das Evangelium ist natürlich die Botschaft von Jesus Christus und der Befreiung, die wir dabei haben. Dann lesen wir hier auch weiter. Also ich bin das geworden, sagt Paulus, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Jetzt kommt ein Punkt einmal. Das ist jetzt Vers 7 sind wir. Er ist Diener geworden. Und wodurch ist er Diener geworden? Durch das Geschenk Gottes. Das Wort, was hier als Gabe steht, heißt eigentlich Charismata. Also das, was man auch an Gnadengaben haben, was eben dann mit Zungenreden, Prophetie, wir finden eben auch an anderen Stellen diesen Begriff Gnadengabe. Übrigens im Römerbrief finden wir ihn zweimal und damit ist dann bezeichnet die Erlösung durch Jesus Christus. Also ein ganz wichtiger Gedanke, auch wenn wir uns mit Gnadengaben bzw. Gaben des Heiligen Geistes auseinandersetzen, an den meisten Stellen im Neuen Testament meint es gerade nicht die spektakulären Gaben wie Zungenreden, Prophetie oder sonst etwas, sondern an den meisten Stellen meint es eben Gnadengaben Gottes, wie hier, eben, dass Gott zu einem bestimmten Amt beruft und befähigt oder dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat, uns errettet hat, uns von Sünde befreit hat, uns ewiges Leben geschenkt hat. Das alles wird im Neuen Testament als Charismata bezeichnet. Und hier eben Charismata, es ist sozusagen eine Gabe Gottes, dass er diese Position als Diener ausführen kann. Wir merken, wieder für die normale Welt ist das vollkommener Unsinn. Da sagt einer, ich bin Sklave Gottes und das ist ein ganz besonderes Geschenk Gottes. Stellt euch mal vor, da wäre, können wir uns irgendwie jemanden vorstellen, vielleicht, naja, ich meine Penner, die sind das ja, manchmal durch Uhr, aber da ist einer Penner und sagt, ich freue mich, ich bin Penner aufgrund eines Geschenks, was Jesus mir gegeben hat. Ich meine, das kann man nicht vergleichen, weil eben der Penner, ich meine, der führt ein anderes Leben, als Paulus das führt. Aber stellt euch vor, jemand, der ganz verachtet in der Gesellschaft ist, trotzdem aber eine wichtige Aufgabe ausfüllen kann. Ich weiß nicht, sowas haben wir heute ja gar nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen in Sklaverei hineinversetzen könnt. Also ihr sagt, ich bin Sklave und freue mich darüber. Ja, ein besonderes Geschenk für die Sklaverei. Ist eigentlich verrückt, nicht, so etwas zu sagen. Aber genau das sagt er hier. Und wir müssen sehen, eben genauso sind wir natürlich an der Stelle. Häufig müssen wir erstmal erkennen, dass die Stelle, an die Gott uns gestellt hat, wenn wir die einmal haben, muss keine gloriose, keine fantastische, keine sein, obwohl alle in der Welt nur auf uns schauen. Und wann wir endlich ein Wort sagen und unsere Unterschriften haben wollen, um sie irgendwo aufzuheben. Nein, sondern es kann sein, dass wir eine ganz einfache, niedrige, unbedeutende Stelle haben. Aber wir erkennen es als Geschenk Gottes und sind froh und sind glücklich dabei. Also ich erinnere mich an eine Krankenschwester. Wir waren zusammen im Hauskreis gewesen und sie sagte also das Schlimmste, was sie immer gehabt hatte, so Krankenschwester immer wieder, das also die Töpfe zu spülen, also nicht mit dem Kaka drin, nicht, und so und Pipi und was weiß ich da noch alles, die zu spülen stinkt und das wollten die alle nicht machen. Und irgendwann, sie hat dann darum gebetet, dass Gott ihr, also sie wusste, das ist der Platz von Gott, überhaupt die Leute zu pflegen, war sie immer froh darüber. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, das ist auch ein Geschenk Gottes dort, dass ich hier die Töpfe spülen kann und so. Und das ist die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat als Liebesdienst. Und was tat sie? Sie fing immer an zu singen, wenn sie da so irgendwelche Lieder zu singen, wenn sie da die Sachen gespült hat und so. Und das hat natürlich die anderen ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, weil es wollte eben keiner da gerne die Töpfe spülen. Also ich meine ja nicht die Kochtöpfe, sondern eben die anderen Töpfe, ne? Und aber das war irgendwie eine innerliche Veränderung, die Gott bei ihr bewirkt hat. Und da müssen wir sagen, das ist ja eine besondere Gnade Gottes. Also, die Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben worden ist. Das werden wir hier jetzt einmal nicht mehr weiter behandeln. Gehen wir Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Hier sehen wir, jetzt spricht Paulus auch von Gnade. Erst spricht er von der Gnade, er ist eingesetzt worden. Manchmal spricht er auch von der Gnade, wir sind Miterben geworden. Hier spricht er jetzt von einer anderen Gnade Gottes. Also die Gnade Gottes, dass er den Nationen das verkündigen kann. Gnade, warum? Insbesondere, weil er sagt, eben ich bin hier der Allergeringste von allen Heiligen geworden. Allergeringste, wir schlagen noch einmal zurück, da sagt Paulus nämlich auch, warum er der Allergeringste ist, im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 9. 1. Korinther 15, Vers 9. Es geht ja um die Auferstehung. Und da sagt Paulus in Vers 9, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, einem Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinden Gottes verfolgt habe. Er meint es jetzt ehrlich. Es ist nicht nur irgendwie so eine Floskel, wie man manchmal sagt, also ich bin ja also gar nichts wert und also nicht, um sich besonders herauszukehren, kann das man das ja auch machen. Das tut Paulus hier nicht, sondern er meint es begründet. Er sagt, ich bin wirklich nichts wert. Ich habe Jesus verfolgt, das Schlimmste, was man tun kann. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe es auf dem Gewissen, dass Christen gestorben und eingekerkert worden sind. Ich bin nichts, aber trotzdem, unbegreiflich, Gott in seiner Gnade hat mich berufen und ich habe den Auftrag bekommen, jetzt den Heiden das Evangelium zu predigen. Das ist hiermit gemeint, wenn er sagt, eben die, jetzt wo sind wir in Vers 8, mit dem Allergeringsten der Heiligen ist die Gnade gegeben worden. Und der unausforschliche Reichtum des Christus ist nicht irgendwas. Natürlich könnten wir sagen, unausforschliche Reichtum der Bibel. Stimmt auch, die Bibel ist unerforschlich. Das haben wir auch, beispielsweise Psalm 119, viele, viele Aussagen darüber, auch im Neuen Testament. Hier ist aber was ganz Bestimmtes mit gemeint, nämlich der unausforschliche Reichtum des Christus ist was? Ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die Erlösung der Heiden. Das ist damit gemeint. Das ist der unausforschliche Reichtum, das, was man nicht begreifen kann. Die Liebe Gottes geht weit darüber hinaus von dem, was man sich bisher davon erhofft und gedacht hat. Und was soll er damit tun? Er soll das verkündigen und ans Licht bringen. Bisher war es dunkel gewesen. Er sagt auch weiter, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Verborgen bedeutet, die Leute haben es nicht gesehen. Er sagt aber auch, und hier knüpft er wieder an den Gedanken an, Kapitel 1, es gab die Erwählung, das ist ja das, was dahinter steckt. Denn das, was jetzt erscheint, was ans Licht kommt, das war eigentlich schon lange da. Nur die Leute haben es nicht gesehen. Die waren blind dafür. Erinnern wir uns beispielsweise Johannes, 1. Kapitel. Was steht da? Da steht, die Welt war in der Finsternis. Und die Finsternis, und dann kam das Licht in die Finsternis hinein. Und die Finsternis wollte es nicht. Das ist genau dasselbe Bild. Eigentlich, die Leute sind finster. Sie tappen umher und eigentlich ist der Heilsplan Gottes schon da. Und dann kommt das Licht. Sie können den Heilsplan Gottes erkennen. Und dann manche Menschen wenden sich davon ab. Damit jetzt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wäre, hier wieder die Weisheit Gottes, der Plan Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, wir sehen also ewig, also das, was schon lange gewesen ist, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Vorsatz, den Gott gehabt hat, wir sehen, als die Zeit erfüllt war, habe ich schon genannt, Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Alles war schon geplant, alles hat darauf hingedeutet, aber weder der Teufel hat es gewusst, noch die anderen Menschen haben es gewusst. Denn der Teufel meinte ja seinen Triumph schon zu haben, als er Jesus am Kreuz hat sterben sehen. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang und Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also Freimütigkeit und Zugang bedeutet hier. Zugang bedeutet, stellt euch vor, ihr seid Bekannter irgendeines, was weiß ich, Popstars, Fußballstars. Ihr seid enge Freunde. Was ist dann? Dann könnt ihr jederzeit zu ihm gehen. Das ist hiermit gemeint. Durch unsere neue Position können wir jederzeit zu Gott gehen. Gott als der Prominente, der über allen Königen der Könige und Herrscher der Herrscher ist. Zudem haben wir Zugang durch den Glauben an ihn. Und Freimütigkeit heißt natürlich auch, wir müssen nicht klein beigeben. Wir können uns innerlich frei fühlen, zu ihm zu gehen. Wir brauchen keine Hemmungen zu haben. Auch wenn wir Sünde getan haben, wir können frei zu ihm gehen und ihn bekennen und er vergibt uns. Also wir brauchen uns nicht, wie Adam und Eva, irgendwo unter den Blättern zu verstecken, bis Jesus uns rausrufen muss oder Gott uns rausrufen muss, sondern wir können frei zu ihm gehen und bekennen. Heißt natürlich nicht, dass wir dann umso leichter sündigen sollen, aber weil wir einen guten Vater haben. Es kommt ja auf die Vaterschaft, kommt er auch noch dann zu sprechen. Noch ein kurzes Wort zu Glauben. Glauben ist häufig ein Missverständnis. Dieser Glaube, der hier gemeint ist, pistoio, also Zugang durch den Glauben. Glauben bedeutet nicht Einbildung. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben und meinen damit, ich kann es mir nicht einbilden. Irgendwie, ich habe immer noch etwas Zweifel daran, ob das wirklich so ist. Und sie meinen, der sich am intensivsten einbilden kann, Gott gibt es, Gott gibt es, Gott gibt es, Gott gibt es, keinen Zweifel zu lassen, derjenige ist errettet. Totaler Irrtum. Es gibt massenhaft von Menschen um uns herum, die glauben daran, dass es einen Gott gibt. Aber sie glauben nicht an Gott. Das ist ein großer Unterschied. Sie glauben, dass es einen Gott gibt. Statistische Erhebungen in Deutschland, etwa 60% glauben, dass es einen Gott gibt. Das errettet aber nicht. Selbst, selbst wenn ich weiß, es gibt einen Gott, errettet das auch noch nicht. Selbst wenn ich weiß, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, errettet das auch noch nicht. Sondern Glauben, dieses Wort Glauben wird in manchen neueren Bibelübersetzungen auch übersetzt als Vertrauen. Und das ist der entscheidende Punkt. In dem Vollzug. Vertrauen zeigt sich immer im Vollzug. Also wenn ich sage meiner Frau, ich vertraue dir vollkommen, ich vertraue dir in allem. Aber wenn sie mit meinem Auto fahren will, dann gebe ich ihr den Autoschlüssel. Ja, das ist so, wer weiß ja, ne? Vielleicht fährst du da eine Ecke rein oder so. Dann merkt man, mit dem Vertrauen ist es nicht weit her. Oder ich gebe ihr keine Bankkarte, denn wer weiß, nachher hebst du dein Geld von meinem Konto ab, nicht? Also, und das ist dann kein Vertrauen. Dann kann ich das zwar verbal sagen, aber es hilft nicht. Ich sage meinen Schülern gern ein extremes Beispiel davon. Der Teufel. Weiß der, dass es Gott gibt? Weiß der, dass Jesus für die Sünden gestorben ist? Ist er deshalb der beste Christ? Ja, der weiß das doch. Wenn das wirklich Glauben hier meint, nur eine schwächere Form des Wissens, dann müsste der doch der vorbildlichste Christ sein, oder? Aber ist er eben gerade nicht, weil er nicht das vertrauensvolle Hingeben an Jesus Christus, an Gott hat. Und das ist der Kern des Glaubens. Glauben meint nicht einbilden, also dass wir uns eine Suggestionskassette aufsetzen müssen. Gott ist da, Gott ist da, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Nein, das ist eine Voraussetzung, dass wir erst einmal sagen, gut, es könnte so sein und dann den vertrauensvollen Schritt tun und uns in unserem Leben Gott anvertrauen, im Vollzug des Lebens. Wenn ich Jesus vergebe, meine Sünden, bitte meine Sünden zu vergeben, dann tue ich das ja in dem Vertrauen. Er tut das auch. Ich vertraue ihm, dass er zuverlässig ist. Das ist das hiermit gemeint. Also ganz wichtiger Punkt. Das ist hier durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnis für euch, die eure Ehre sind. Also er sagt jetzt, wir haben den Zugang zu Jesus. Er zeigt den ganzen großen Plan Gottes. Und warum tut er das Ganze? Sagt er nämlich hier, damit ihr nicht mutlos werdet. Ihr seht jetzt euer großer Prediger, auf den ihr so viel Vertrauen gesetzt habt, euer Gemeindeleiter, oder sagen wir, der Billy Graham, das Vorbild für alle Evangelikalen in Amerika. Plötzlich sitzt er im Gefängnis. Und alle haben Angst, oh, jetzt wenn der schon eingesperrt ist, wer wird uns noch helfen? Und überhaupt, wir wissen gar nicht mehr, was wir tun sollen, aufgescheuchte Herde. Und da sagt er, seht doch, denkt doch daran, Gott ist es, dem alles dahinter steht. Nicht ich bin es, auf den es ankommt, da ist der große Plan Gottes. Und deshalb könnt ihr Zuversicht haben und Mut haben. Ihr sollt nicht mutlos werden durch meine Bedrängnis. Für euch hatten wir auch schon erklärt, die eure Ehre sind. Die eure Ehre sind, da haben wahrscheinlich schon einige drüber nachgegrübelt, was das nun heißen könnte. Also Ehre könnte man einerseits sagen, die eure Ehre sind für euch. Also das heißt, die Bedrängnisse sind eine Ehre für euch. Das bedeutet so viel wie, ich leide für euch und vor Gott ist es eine Ehre für mich zu leiden. So könnte man es einmal verstehen. Man könnte die Verse auch anders übersetzen. Man könnte nämlich sagen, es ist eine Ehre für euch und bezieht sich dann, dass ihr nicht mutlos werdet. Also wenn ihr euer Mut wegschmeißt, dann ist das ja keine Ehre vor Gott und auch nicht für euch. Aber wenn ihr jetzt in dieser Situation Mut beweist und bei Gott stehen bleibt, dann ist es vor Gott, der das sieht, und auch vor den Menschen eine Ehre. Also ihr zeigt das nach außen hin. Ihr seid für die unsichtbare Welt dann ein Bild dafür. Auf die unsichtbare Welt kommt er jetzt ja gleich auch nochmal zu sprechen, die nämlich auch eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Ich lese weiter. Deshalb beuge ich meine Knie. Knie beugen, wir haben schon was im Austausch davon gehört, was manchmal wirklich die Demut zeigt. Wenn im Alten Testament, normalerweise betet man so, also tatsächlich so ähnlich wie die Charismatiker im Alten Testament, die Hände aufheben, steht häufig auch im Alten Testament. Oder es gab auf die Knie fallen, das war ein Zeichen der Demütigung. Und sich ganz flach auf die Erde legen, also das war dann sozusagen das Zeichen der vollkommenen Unterordnung. Jetzt, du kannst über mich hinweglaufen und so, so wie man auch nur die Kaiser und Könige im Alten, zur Zeit des Alten Testaments verehrt hat, im Alten Orient. Hier erwirft sich auf die Knie von dem vor dem Vater. Wir könnten uns jetzt viel Gedanken darüber machen, was es bedeutet, dass Jesus unser Vater ist. Wäre sehr spannend. Allerdings, wenn ihr noch in den Freizeitpark wollt, dann werde ich das nicht mehr tun. Vielleicht wann anders aufheben. Von dem jede Vaterschaft in dem Himmel und auf den Erden benannt wird. Also er wirft sich nieder vor dem Vater. Und hier sehen wir, auch im Vater unser, ist ganz interessant. Da steht ja, dein Name werde geheiligt. Und welcher Name ist es? Da steht ja, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Welcher Name? Vater. Dass wir nämlich Gott als Vater bezeichnen können. Das ist nämlich wiederum auch im Vater unser schon eine neue Offenbarung. Im Alten Testament kommt es ganz selten vor, dass Gott als Vater des Volkes Israel bezeichnet wird. Hier ist es so, wir können Gott als Vater bezeichnen. Das ist ja was ganz Neues, was Jesus bringt. Wir sind nicht mehr Knechte, sagt Paulus ja auch im Römerbrief beispielsweise. Er stellt das gegenüber, Knechte und Freie, sondern wir können frei zu Gott Vater sagen. Nun, das ist hier nur ein kleiner Abschnitt, von dem alle Vaterschaft ist. Damit will er sagen, naja, alle Vaterschaft, die wir auf Erde haben, ist ja nur ein ganz schlaffes Abbild dafür, was Gott ist. Gott ist der vollkommene Vater. Umgekehrt sagt er auch, wenn wir Väter auf der Erde sind, ihr Väter, die ihr seid, nehmt euch Gott, wie er sich uns zuwendet als Christen, als Vorbild. Also das will er hiermit auch sagen. Also alle Vaterschaft auf Erden als Abbild. Einerseits bedeutet es, Gott ist natürlich viel größer, das ist wirklich nur ein Abziehbild davon. Auf der anderen Seite bedeutet es, seid motiviert, eifert dem nach, was eben Gott tut. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Da kommen wir jetzt eben weiter, also gestärkt sollen sie werden in ihrer Mutlosigkeit, eben die Kraft von Gott, hier sehen wir durch den Geist, also der Heilige Geist ermuntert uns eben innerlich, selbst wenn die äußeren Situationen ganz schlecht und schlimm sind, innerlich können wir motiviert und weiter kommen und weiter werden. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, hier merken wir wieder, es kommt nicht darauf an, dass wir etwas tun, der Glaube wiederum ist jetzt keine Einbildung, sondern Jesus Christus wohnt in uns, lebt mit uns und wie tut er das? In die und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also dass dadurch Liebe in uns kommt und in welche Situation schreibt er das? In die Verfolgungssituation, ihr sollt sogar die lieben, die euch verfolgen. Ihr sollt die Judenchristen lieben, ihr sollt die Heidenchristen lieben, ihr sollt die lieben, die gerade euch auf die Nerven fallen, weil nicht aus euch heraus das kommt, sondern weil Gott die ja schon erwählt hat, haben wir ja vorher gelesen. Weil Gott die schon eingepflanzt hat, weil die ja Miterben sind und wir zusammengehören. Dann lesen wir nämlich weiter, warum sollen wir die lieben? Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die weite, breite, Höhe, Länge, Tiefe und so weiter der Gnade ist. Was, welche Höhe, Tiefe und so weiter? Nun, die dessen, was Gott offenbart hat, nämlich der Liebe. Höhe, Breite, Tiefe. Natürlich, ich habe dieses Beispiel, sagen viele Ausleger, und das ist auch gut mit dem Kreuz. Nicht? Also horizontale Linie und vertikale Linie, also Verbindung zu Gott, Verbindung zu den Menschen. Sicherlich steckt das auch hier drin. Aber in erster Linie meint es einfach, er will sagen, so ist die Größe Gottes. Und er benutzt einfach verschiedene Worte dafür, um das noch etwas auszugestalten. Er will, also früher sprach man ja von den vier Weltenden oder von den vier Himmelsrichtungen, heute auch noch, nicht vorne, hinten. Er sagt also von überall, egal. Ihr könnt nach oben gehen, ihr könnt nach unten gehen, ihr könnt nach rechts gehen, ihr könnt nach links gehen. Überall, die Größe der Liebe Gottes ist nicht ausforschbar. Das will er damit uns eigentlich vor Augen führen. Und wann können wir die Größe Gottes und die Liebe Gottes erst erkennen? wenn Christus in uns wohnt und wenn wir die eben auch praktizieren gegenüber den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Sonst wird es nur ein akademischer Gedanke im Kopf. Erst wenn das im Leben ist, wie er sagt, dann sind wir imstande mit allen Heiligen. Und alle Heiligen bedeutet eben auch diejenigen, die uns auf die Nerven fallen. Auch hier die Heidenchristen, auch die Judenchristen. Dann können wir mit allen Heiligen plötzlich erkennen, so groß ist Gott. Und habt ihr das nicht schon mal erfahren? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Reise, an die ich geleitet habe, eine Jugendreise nach Norwegen. Da waren wir in Norwegen in Oslo, sind stehen geblieben, habe ich so ein kleines Fischling auf dem Auto gesehen, habe die Leute angesprochen, die gehörten zur Heilsarmee und wir hatten gleich einen innigen Kontakt zueinander, so als ob wir schon lange uns kennen würden. Und dann, kurze Zeit nachher, hatte ich eine Jugendgruppe in der Fußgängerzone in Oslo getroffen. Die haben natürlich Norwegisch getroffen, die haben da missioniert. Und wir haben uns dazugestellt, haben ein bisschen mitgesungen, mitgesprochen, wir gehören zusammen. Und da merken wir so etwas von dieser umfassenden Liebe Gottes. Alle Völker, alle Nationen, überall ruft er Leute heraus. Das ist hiermit gemeint. Und zu erkennen, die Erkenntnis der übersteigenden Liebe des Christus. Hier sehen wir es hier wieder. Nochmal wiederholen. Übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt werdet von der ganzen Fülle Gottes, also auch der Liebe. Damit aber der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Also Gott sorgt für uns besser, als wir das uns überhaupt vorstellen können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, der Kraft des Heiligen Geistes. Ihm sei die Herrlichkeit der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also er ist so fantastisch begeistert von der Liebe Gottes, die uns zusammen verbindet, dass er hier dann solch einen großartigen Abschluss macht. Und manche kritischen Theologen sagen, naja, wir müssen den Brief zerteilen. So ein theologisch Mitteilungsbrief, das sind zwei Briefe, denn das hier ist ja wie ein Briefabschnitt. Ist es allerdings nicht, sondern Paulus ist hier einfach an einem Ende, wo er nochmal zusammenfasst und so überfließt. Also so toll ist die Liebe Gottes. Naja. Also, ich würde euch gern noch einiges dazu sagen. Wir sind jetzt schon beim ersten Durchgang stecken geblieben. Das macht aber nichts. Ich hoffe, euch ist der Text ein bisschen vertrauter geworden und näher gekommen. Wir beten zusammen, die Brote warten auf euch und wir werden uns dann so 11 und 5 nach 11, 5 nach 11, 5 nach 11 treffen wir uns. Naja, und ihr fahrt dann einmal weniger Karussell heute, dann haben wir das wieder eingespart. Also, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, sonst muss ich euch vielleicht noch ein Ersatzkarussell bezahlen, nicht? Und so. Wir beten jetzt miteinander und dann entlasse ich euch, sucht eure Sachen, schmiert eure Brote und dann 5 nach 11 auf den angegebenen Plätzen. Da unten, da oben. Herr Jesus Christus.